Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
St. Pauli, Reeperbahn. Na, was verbindet man wohl damit? Klar, feiern, trinken, tanzen, aber auch Kultur in den ganz vielen kleinen Theatern ja rund um die Reeperbahn. Und kein Wunder, immer wieder am Wochenende halten natürlich dann auch die Reisebusse aus ganz Europa und entlassen die Touristenscharen. Einige im Kiez sagen auch schon Touristenhorden. 30.000 sollen dahin und wieder von Freitag auf Samstag hier unterwegs sein. Die Reisebusse und die Feierwütigen, die verlassen die Stadt dann natürlich aber irgendwann wieder. Aber die Menschen, die auf St. Pauli leben, die bleiben natürlich da. Und mit all diesen Großevents, den Touristenmassen und auch den steigenden Mieten, das geht ja auch an St. Pauli nicht vorbei, da droht das Viertel irgendwann seinen Charakter zu verlieren. Und viele wollen sich jetzt genau dafür engagieren, dass das nicht passiert. Und wie das funktionieren kann, das weiß Axel Schröder.
In der alten Werkhalle in der Lerchenstraße am Rande des Schanzenviertels tüftelt ein halbes Dutzend Männer und Frauen an seinen Projekten. An den Wänden hängen Hämmer, Schraubendreher, alle erdenklichen Sägen, Akkuschrauber, Zollstock und Winkel. Ganz hinten im Raum surrt ein vollautomatischer Lasercutter. Den benutzt gerade Francis. Die junge Frau begutachtet gerade eine von rund 400 hauchdünnen, exakt ausgeschnittenen, tellergroßen Scheiben aus dunklem Furnierholz. Die sollen später wie die Blätter einer Pflanze zusammengefügt werden.
Ja, also es wird eine Installation für eine Videoinstallation für eine Bühne oder eine Lichtvideoinstallation. Und es wird sich komplett über die Bühne, so soll so ein bisschen wachsen organisch und wird dann da hochranken, sich unter eine Säule ranken und dann sieht das hoffentlich ein bisschen schön aus nachher. Mal gucken.
Neben Francis sitzt Kevin vor seinem aufgeklappten Laptop, konstruiert ein Modellbauhaus, dessen Wände gleich aus dem Computer an den Lasercutter geschickt werden. Die Begeisterung für die Hightech-Maschinen, für den Lasercutter, die 5D-Drucker und die vielen anderen Geräte merkt man auch Nils Böing an. Er ist Journalist mit einem Faible für moderne Technik und Stadtentwicklungspolitik und einer der Mitbegründer des FabLabs auf St. Pauli.
FabLabs sind durchaus auch Orte, zunehmend Orte des Reparierens. Also wir wollen ja zum Beispiel mit einem Repair-Café in Altona mal ab August ein bisschen zusammenarbeiten, weil die solche Möglichkeiten bisher gar nicht haben. Was alles weggeschmissen wird, das ist echt krass. Und manchmal ist es im Prinzip zu reparieren, aber es gibt halt die Ersatzteile nicht. Und es gibt auch keine Möglichkeit, die mit klassischen Methoden herzustellen. Ne? Aber im 3D-Drucker oder im Lasercutter würde es gehen.
Nils Böing führt durch die Werkstatträume, zeigt einen hier entstandenen Tischkicker, ausgestattet mit Kameras an allen Ecken, die das ganze Spiel aufzeichnen und auf Knopfdruck auch Zeitlupenfilme der Torschüsse zeigen können. Ein typisches Nerd-Projekt. Entstanden sind aber auch schon Steuerungsmodule für Solaranlagen, selbstgebaute Handys oder Elektroroller. Alles in Eigeninitiative der FabLab-Nutzerinnen und Nutzer, die das Projekt mit einem monatlichen Mitgliedsbeitrag erst möglich machen, erzählt Böing auf dem zerschlissenen Sofa im Aufenthaltsraum.
Also den Verein haben wir 2011 gegründet. Die Idee an sich ist aber tatsächlich 1998 am MIT, also Massachusetts Institute of Technology, in Cambridge in den USA entstanden. Und da hatte ein Professor die Idee für einen Kurs, so eine Werkstatt mit diesen Maschinen zusammenzustellen, weil das einfach sonst nicht in Reichweite von den Leuten war. Und dieser Kurs war halt so erfolgreich, der war auch total überrannt, auch von Künstlern und Designern, dass er das dann weitergeführt hat und dass er daraus eigentlich diese Idee gemacht hat, Mensch, solche Werkstätten könnte man auch außerhalb der Unis machen.
Dass sich nun auch die Freie und Hansestadt Hamburg der Global Fab City Initiative angeschlossen hat und das Netzwerk der freien Werkstätten aktiv fördern will, bestärkt auch Nils Böing.
Da geht es natürlich auch um Nachhaltigkeit, ja? Also lokal produzieren, aber wirklich ganz neu gedacht. Das ist eine völlig andere Art, Dinge herzustellen, vielleicht auch eine Keimzelle von einer anderen Wirtschaftsform. Das können wir jetzt natürlich alles nicht absehen. Ich würde es mir wünschen.
Denn die bisherige Wirtschaftsweise, sagt Nils Böing, führe, siehe Klimawandel, Umweltverschmutzung und Ausbeutung, in eine Sackgasse. Als Gegenentwurf zum Kommerzgetöse rund um die Reeperbahn versteht sich auch das Wohl oder Übel, nur ein paar Ecken vom FabLab entfernt. Das sogenannte Stadtteilwohnzimmer mit seinen wöchentlich stattfindenden Abendveranstaltungen gibt es seit anderthalb Jahren. Unten im ehemaligen Verkaufsraum sitzen 10 Zuschauer auf Sesseln, bequem Stühlen, Zigarettenrauch liegt in der Luft. Der Wolfgang Neuss Film Ich lache Tränen, heule Heiterkeit wird gezeigt. Und wer die 4 Stufen in den hinteren Raum nimmt, dem serviert Dorothee Wolter, eine der Ideengeberinnen des Wohl oder Übels, kalte Getränke.
Jetzt stehen wir hier am Tresen in der guten Stube von St. Pauli im Wohnzimmer.
Im Hinterzimmer.
Im Hinterzimmer.
Und ist ja auch ganz gut so, dass es von draußen nicht zu sehen ist, weil unten ist der Veranstaltungsort, da laufen dann Filme, sind Lesungen und Vorträge. Würde man das von vorne sehen, dass hier hinten eine Bar ist, dann wäre er schon längst überlaufen. Das ist eben der Charme dabei, dass hier hinten sowas Gebärmutterartiges ist. Die gute Stube, wo man genug zu trinken bekommt und auch rauchen darf und immer in gute Gespräche verwickelt wird. Wohl oder übel. Also heißt das zum einen und zum anderen ist es so, weil das hier so klein ist.
Die Idee, ein Stadtteilwohnzimmer auf St. Pauli zu eröffnen, erzählt Dorothee, kam ihr zusammen mit ihrer Freundin Anna an einem Kneipentresen weit nach Mitternacht. Anna wusste, das alte Ladengeschäft wird bald frei und die Miete ist bezahlbar. Feste Getränkepreise sollte es nicht geben. Für Bier und Schnaps und Sekt soll jeder etwas spenden. Und von den Spenden wird die Miete gezahlt.
Wir wurden also ganz toll unterstützt von allen, die hier im Beritt sich auch mit engagieren wollen. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und man musste gar nicht viel Werbung machen, denn die Hütte war ständig voll.
Geld verdienen Anna und Dorothee mit dem Wohl oder Übel nicht. Die beiden schaffen einfach einen Ort für die Menschen im Viertel, erklärt Dorothee Wolter. Jeden Mittwoch treffen sich hier die Menschen aus der Nachbarschaft, diskutieren über Neubauprojekte im Viertel, über die große und die kleine Politik, über Gott und die Welt und den großartigen Humor von Wolfgang Neuss. Vom Wohl oder Übel sind es 5 Minuten zu Fuß bis in die Bernhard-Nocht-Straße, direkt am Elbhang. Oben an der breiten Steintreppe, die runter zum Hafenrand führt, stehen am frühen Nachmittag 6 junge Männer. Die meisten stammen aus Westafrika, dealen mit Gras. Wer Blickkontakt sucht, wird angesprochen, wer es lässt, bleibt unbehelligt. 200 Meter entfernt an einem der üppigen Blumenbeete im sogenannten Park Fiction wartet Margit Zenki unter 2 stählernen Palmen. Sie hat kein Problem mit den Dealern, sondern mit der Polizei.
In der letzten Zeit hier, das heißt schon ein Jahr lang, treibt die Polizei hier die Leute, die eine andere Hautfarbe haben, hier durch die Gegend. Ja? Und das ist sehr, sehr unangenehm. Und ein Teil davon sind Dealer, das ist so. Ein anderer Teil sind einfach Leute mit anderer Hautfarbe. So. Und das geht so überhaupt nicht, weder das eine noch das andere. Man darf Leute nicht jagen.
Seit die sogenannte Taskforce Betäubungsmittel der Polizei hier täglich unterwegs ist, sagt Margit Zenki, würden die Dealer immer wieder weggejagt und sich im ganzen Viertel verteilen. Das Park Fiction Kollektiv, das sich bisher unentgeltlich um die Grünflächen kümmert, will den Kontrollen und der, so Margit Zenki, Stigmatisierung der schwarzen Community jetzt etwas entgegensetzen. Das Projekt 50-50 Sparclub für Gartenarbeit und Migration.
Wir sind so wechselnd 12 Leute. Da haben wir überlegt, wir könnten ja zusammen mit diesen Leuten, die hier immer rumgetrieben werden, die Gartenarbeit machen. Und die kriegen dann so Jacken, also so richtig offizielle Jacken, wo die Palmen drauf sind und die Insel und sind dadurch eine Autorität, hoffen wir.
Und für ihre Arbeit an den Beeten im Park bekommen die Menschen dann die Spenden geschenkt, die im Golden Pudel Club gleich neben dem Park gesammelt werden.
Für uns ist das ein Testlauf, ne? Um Alternativen wirklich zu haben für die Jungs, die nicht dealen wollen. Ne? Die müssen ja überleben. Das ist ja nicht deren Hobby, sondern damit überleben die.
Dass die Dealer an der Hafentreppe dadurch ganz verschwinden könnten, glaubt Margit Zenki nicht. Am Ende gehe es einfach darum, den Männern eine neue Perspektive zu geben, dass sich herumspricht, dass sich auch mit legaler Arbeit Geld verdienen lässt, wenn denn eine Arbeitserlaubnis vorliegt. Margit Zenki begrüßt Ibrahim Jabi. Er ist einer von bislang 2 Teilnehmern des 50-50-Sparclubs. Im Frühjahr hat er mit ihr schon Unkraut gejätet. Seit 3 Jahren lebt der 32-Jährige aus Gambia in Hamburg. Er selbst dealt zwar nicht, weiß aber, dass die Grasverkäufer an der Hafentreppe offen für den 50-50-Sparclub sind.
Um ehrlich zu sein, auch ein paar von meinen Freunden dealen da hinten an der Ecke mit Marihuana. Aber ich habe ihnen von diesem 50-50-Projekt erzählt und sie sind froh darüber. Sie sagen, das wäre cool. Das Dealen ist schlecht, damit verdienen wir kaum etwas und es gibt eine Menge Ärger. Und wenn es 50-50 gibt, ist das besser für uns.
Nach und nach sollen jetzt immer mehr Dealer für die neue Idee gewonnen werden. Und in Zukunft sollen nicht nur Gärtnerjobs angeboten werden, sondern auch solche in der Gastronomie oder in Handwerksbetrieben. Und vielleicht, hofft Margit Zenki, gibt es dann ja auch eine Unterstützung durch den Bezirk oder den Hamburger Senat.
Also, St. Pauli soll schöner werden und cool bleiben. Dafür gibt es viele Initiativen, von denen wir gerade gehört haben.